Heilung des Verbrechens. Was können Mutter und Vater also tun? Sie können den sinnlosesten aller Wege einschlagen, das Kind zu befragen. Es wird nie etwas erzählen. Es wird die unglaublichsten Mittel wählen, den Fehler, der es zugrunde richtet, zu verbergen und zu vertuschen. Mütter, die Kinder mit herunterhängenden Schultern, blassem Gesicht und unruhigen Augen haben, oder Kinder, die immer müde sind, gereizt, sensibel und schüchtern, die in der Regel ohne Geselligkeit bleiben wollen und dann gelegentlich wieder besonders darauf begierig sind und dadurch erregt werden, solche Mütter sollten ihre Kinder auf eine neue Art beobachten. Man kann aus dem Gang des Kindes schließen, ob es betrübt ist. Da ist eine Lustlosigkeit, eine Unfähigkeit, sich zu bewegen. Alles in seiner Natur ist außergewöhnlich. Der einzige Weg, einem solchen Zustand zu begegnen, ist der, seine Opfer nicht als Sündige, sondern als Kranke zu behandeln. Das hat nichts mit Sentimentalität zu tun. Das heißt nicht, um sie zu weinen und sie mit Liebkosungen zu überhäufen. Gebt ihnen eine Umgebung, die ihnen zur Gesundheit verhilft. Gebt ihnen das beste Familienleben, die sorgfältigsten Freundschaften, nur die besten Bücher und nicht zu viele davon und Musik. Sie müssen jeden Tag auf einfache Art und ohne Stress von der Idee beseelt werden, dass sie potenziell gut sind, dass sie die Kraft zum Siegen haben, dass es keinen wirklichen Grund oder keine Gelegenheit für sie gibt, sich der Ursache ihrer Schwierigkeiten auszuliefern. Nachsicht wird ihnen nicht helfen, aber Selbstkontrolle. Wir können die Menschheit nicht durch Emotionalität verbessern, wir können die Menschheit nicht durch Fanatismus jeglicher Art verbessern. Wenn ein Fehler erst einmal gemacht ist, wird Reue nichts zum Besseren wenden, Gewissensbisse allein sind schlimmer als sinnlos, Versprechungen werden nichts bereinigen, genauso wenig wie Schwüre und Tränen. Das Einzige, was den Verstand von den ihn belagernden Feinden ablenkt, ist das Wissen über die Göttlichkeit im Inneren, das Gefühl ihrer Anwesenheit für die Nähe und die Gegenwart des Göttlichen Selbst. Die Zeit wird kommen, in der falsche Lehren verschwinden werden und mit ihnen alle äußeren Formen und vorherrschenden Phantastereien des Denkens. Und wir werden eine neue universale Philosophie haben, die das religiöse Empfinden der Menschheit im Familienleben konzentrieren wird. Ihr Tempel wird das Zuhause sein, denn jedes Heim ist potenziell eine Werkstätte menschlicher Wiedergutmachung, in welcher der formbaren Natur der heranwachsenden Männer und Frauen die Charakterstärke und Schönheit und Würde des höheren Selbst eingeprägt wird. Das zu tun bedeutet, für etwas Dauerhaftes zu arbeiten und Staaten für die Ewigkeit zu säen. Ein Jugendlicher, der in einem Zuhause aufgewachsen ist, in dem die Gesetze des Lebens verstanden werden und der nun selbst den Pfad betritt und nach Verständnis sucht, wird, wenn er dahin kommt, seinen Lebensgefährten zu wählen, dieser Situation auf eine Weise gerecht werden, die von der üblichen sehr verschieden ist. Mit dem Impuls wird ein Gefühl tiefer Verantwortung kommen, die mit dem Schritt einhergeht, den er gerade vollbringt. Und das von ihm am Ende gegründete Zuhause wird für diesen Zweck ideal sein. Die dort geborenen Kinder werden von einer höheren als der gewohnten Art sein, denn in diesem Zuhause wird ständig all das gepflegt, was im Gegensatz zu dem steht, das dem Menschen Verderben bringt. Seine Kinder werden von Anfang an von ihrer höheren Natur beeinflusst. Man wird ihnen von dem Moment an, in dem sie zum ersten Mal eine Blume berühren oder die Sterne am Himmel bewundern, beibringen, dass auch sie, so wie die Sterne und die Blumen, ein Teil des universalen Lebens sind. Von dem Zeitpunkt an, an dem sie sprechen können, wird man ihnen beibringen, an die Kraft der inneren Natur zu glauben, um ihr Leben zu leiten. Sie werden lernen, alle ihre Gedanken und Handlungen mit dem Bewusstsein ihrer essentiellen Göttlichkeit und mit der Kraft zu beleben, alles Böse, das sie heimsuchen kann, zu überwinden. Die Eltern werden mit ihnen nicht über das Ego sprechen, sie werden vielleicht nur sehr wenig über den Gott im Menschen sagen. Sie werden keine Katechismen haben, um die Prinzipien der Theosophie zu definieren, aber sie werden ihre Kinder in einer Weise zur Heiligkeit des Lebens erziehen, die sie erkennen lässt, dass sogar der Körper heilig ist, der vergängliche Teil, der sterben wird, und dass seine Zerstörung auch gleichzeitig eine Zerstörung all dessen ist, was in der Natur am besten und edelsten ist. Und sie werden nicht zufrieden sein, bevor sie nicht wissen, dass es für jedes ihrer Kinder völlig unmöglich wäre, jemals zu betrügen oder sich durch Selbstzerstörung zu erniedrigen, nicht den Geist noch den Körper. In dem Glauben, dass die Kinder an sich wie alle Menschen sind und sein müssen, nämlich göttlich in ihrer Essenz, werden diese Eltern daran festhalten, dass die Kinder das in sich haben, was ihr Wachstum verursachen wird, wenn sie ihnen nur die richtige Umgebung, ein Vorbild und Liebe geben und unbedingt gerecht sind, so gut es ihnen möglich ist. Sie werden nicht zu viel planen, sonst übertreiben sie und werden enttäuscht. Die Wahrheit kann aus dem Herzen nicht nur durch Vorurteile und falsche Auffassungen ausgeschlossen werden, sondern auch durch starre Pläne für die Zukunft. Viele zeichnen das Leben ihrer Kinder oder ihr eigenes bis zum letzten Detail vor, beabsichtigen damit dies und jenes, und alle ihre Pläne entspringen dem Gehirnverstand und dem Sterblichen selbst und vereiteln im Voraus die unbekannten Pläne der Seele. Sie werden nicht zu viel planen, sie werden jedoch ihr eigenes Leben nach den inneren Gesetzen des Lebens gestalten, so dass sie in den Augen der Kinder und in der Atmosphäre einen reinen Eindruck hinterlassen. Sie werden wissen, dass bei der Erziehung mehr vonnöten ist als Intellekt, Gelehrsamkeit oder Theorie, und zwar die Schönheit des inneren, des spirituellen Lebens. Die Gefahr ist immer vorhanden, dass wir im Streben nach Kultur den höheren Pfad verlassen oder vergessen. Wir müssen die Gesetze verstehen, die unser Leben bestimmen, ansonsten schaffen wir Bedingungen, die eine Reaktion zur Folge haben. Ein Lehrer, der davon überzeugt ist, würde sich nicht mit der Übung des Verstandes und des Körpers seiner Schüler zufrieden geben, er würde vielmehr im Grundton der Natur des Kindes beginnen und danach trachten, das Göttliche in ihm zu fördern und zu entwickeln. Es ist das, was Eltern wirklich in ihren Kindern lieben, das unsterbliche Selbst, auf das sie ihren wahren Hoffnungen setzen. Und natürlich werden sie einen Begriff von Reinkarnation haben und wissen, welche Aufgaben es sind, die eine reinkarnierende Seele lösen muss, und dass die Ewigkeit hinter und vor ihnen liegt und die Kinder für eine kurze Zeit bei ihnen sind, vielleicht nur für eine kleine Weile, aber für alle Ewigkeit, wenn sie ihre Pflicht ihnen gegenüber erfüllen. Denn wo die Verbindung zur Wahrheit hochgehalten wird, können weder Tod noch Zeit diese trennen. Und wir werden über unsere dahingegangenen Lieben sagen, wenn alles in der Natur daraufhin gearbeitet hat, die Seele zu befreien, dann werde ich sie nicht mit Tränen und Trauer zurückhalten. Wir werden uns einander wieder begegnen und uns erkennen, und unsere Liebe wird größer sein, als es mit Worten ausgedrückt werden könnte. Doch die Eltern, deren Seelen und Verstand in Halbwahrheiten und Begrenzungen gefangen sind und die das Seelenleben der Kinder ignorieren und sie von höheren Dingen ausschließen, indem sie ihnen nur Äußerliches und Objektives mitgeben, verlieren ihre Kinder schon in diesem Leben. Denn unsere Kinder sind Seelen, schon bevor sie zu uns kamen, existierten sie. Sie sind durch Zeitalter hindurch gereist, beladen mit Schwierigkeiten und Schwächen, die sie von anderen Vorfahren geerbt haben können, Tendenzen und charakteristische Merkmale, die sie unter dem Einfluss anderer Bedingungen und früherer Elternhäuser entwickelt haben können. Sie kommen zu uns, vom göttlichen Gesetz gesandt, um in unserer Natur etwas Höheres zu erwecken, das wir ohne sie auch in vielen Jahren nicht zum Ausdruck hätten bringen können, um gewissermaßen unsere Lehrer zu werden, um uns Lektionen aus dem Reichtum ihrer alten Erfahrungen zu erteilen und um im Gegenzug dazu von uns das gelehrt zu bekommen, was nur wir sie lehren können. Es ist unsere Pflicht, ihr Leben von einem größeren Blickwinkel aus zu betrachten, außerhalb der Begrenzungen des Zeitalters und unserer gegenwärtigen Lebenszeit und unsere Naturen wie nie zuvor zu schulen und dabei unsere Stärken und Schwächen zu entdecken. Unsere Kinder wurden geboren, um etwas zu suchen und zu erhalten, das sie nirgendwo außer bei uns finden können, und wahre Liebe würde danach streben, Angst und Befangenheit aus ihrem Denken zu verbannen. Der Fluch der heutigen Menschheit ist der enge Blickwinkel. Wenn wir in unseren Kindern mehr als etwas Sterbliches sehen, mehr als bloße Maschinen und Dinge, aus dem Nichts erschaffene Dinge, dann müssen wir ihre Vorgeschichte besser kennen. Sie kommen in die menschliche Existenz, treten aus der göttlichen Quelle des Lichts und des Lebens hervor. Sie haben in der Vergangenheit viele Schulen der Erfahrung durchlebt und werden das auch in Zukunft tun. In ihnen sind unendliche Möglichkeiten latent vorhanden. In früheren Leben errungene Weisheit, die sich jederzeit manifestieren kann und die ein wahres Erziehungssystem erwecken könnte. Wenn daher so seltene und interessante Eigenschaften auftreten und ein Kind ohne spezielle Voraussetzungen und Privilegien großes Talent für Musik, Poesie, Malerei oder ein anderes Gebiet zeigt, wird der wahre Lehrer nicht sagen, ich lehrte ihn das, noch ein weiser Elternteil, er hat das von mir. Sie werden verstehen, dass es aus der Schatzkammer der eigenen Seele des Kindes kam, die mit all den hinter ihr liegenden früheren Leben eine reiche Fundgrube sein kann. Sie werden auch verstehen, dass das Kind weder bevorzugt ist, noch mit einer reicheren Begabung erschaffen wurde als die anderen, sondern dass es ganz einfach in der Vergangenheit diese Kräfte oder Talente unter Schmerzen entwickelt hat, die es jetzt entfaltet. Wir kennen die Geschichte jener alten Zeit nicht, in der die heiligen Mysterien in ihrer Blüte standen, ein Zeitalter, das der klassischen Periode jener Zeit lange vorausging, als Griechenland angeblich den höchsten Punkt seiner Kultur erreicht hatte. Wir haben keine schriftlichen Aufzeichnungen des wundervollen Lebens, das Eltern in jenen Tagen um ihre Kinder willen lebten. Alles, was wir wissen, stammt aus späteren Epochen, als der Verstand der Menschen umnachtet wurde und das Herzensleben und die spirituellen Bedürfnisse der Kinder nicht länger als die wichtigsten Dinge im Leben betrachtet wurden, als das Wort und die Lehre der Seele vergessen worden waren. Die Eltern bedachten nicht länger, dass ihre Kinder Seelen sind, weil Reinkarnation in der Vorstellung der Menschen nicht mehr lebendig war.